Morgen. Dieses Lied erinnert mich an meine Jugendzeit. Ich habe auch dieses Lied mit, und das Lied Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Da habe ich die Originalversion gehört, die Erstausführung. Immer bei Jugendtagen in Brandenburg in den 80er Jahren. Ich bin Berliner und mein Name ist Martin Langstädtler. Ich komme aus der Gemeinde Erlangen und gehöre zum Gemeindegründungsteam 91. Mein Ziel war es nicht, Franken zu erreichen, sondern Chinesen. Ich bin in 4 Bibelstunden durchschnittlich in der Woche. Davon sind 3 Chinesisch, 1 Deutsch. Und inzwischen bin ich Rentner und kann daher sehr schnell flexibel reagieren, wenn irgendwie was Not am Mann ist. Ich bin gestern um 10 Uhr angerufen worden. Ich kann also noch keine Grüße aus der Gemeinde bestellen, aber ich nehme an, die lassen euch grüßen. Regina ist heute nicht dabei. Die hat in der Gemeinde einige Sachen zu besprechen in der Kinderarbeit. Und da haben wir uns entschieden, okay, ich fahre alleine. Ist auch kein Problem. Ich bin in der chinesischen Gemeinde meistens auch alleine. Und ich habe heute, das Thema ist heute das Gleichnis vom reichen Mann. Der Text ist schon gelesen worden, wir werden ihn trotzdem nochmal teilweise lesen. Und zwar mache ich es bei meinen Predigten immer so, dass ich das nach und nach den Text im Zusammenhang auch bearbeite. Dieses Gleichnis, diese Predigt kommt aus der Gleichnisserie für die chinesische Gemeinde, weil chinesische Christen haben manchmal große Probleme, Gleichnisse zu verstehen. Und vieles ist... muss man da mal besprechen. Ich habe da eine Serie von 13 bis 12 Lektionen gemacht, glaube ich. Und hier ist es ein Teil. Um ein Gleichnis zu verstehen, muss man verstehen, in welchem Zusammenhang Jesus das Gleichnis sagte. Gleichnisse sind keine schönen Geschichten, die leicht zu verstehen oder leicht zu merken sind oder die nett und unterhaltsam sind. Da steckt zu viel dahinter. Aus welchem Grund erzählt Jesus ein Gleichnis? Da gibt es jedes Mal einen ganz anderen Grund. Dann, wen wollte Jesus ansprechen? Diese Frage müssen geklärt werden, bevor man ein Gleichnis von Jesus Christus richtig verstehen will. Nicht? Also zum Beispiel ist die Frage, hat er das Gleichnis gesprochen, bevor Israel den Messias abgelehnt hat? Oder danach? Wen hat er angesprochen? Die Volksmengen, die Jünger, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzesgelehrten? Und jedes Gleichnis ist für diese Gruppe entsprechend zugeschnitten. Und das Gleichnis heute steht im Zusammenhang von einer Ansprache Jesu zu einer großen Volksmenge in Lukas 12, die Verse 1 bis 2. Da ging es um folgende, 1 bis 12, Lukas 12, 1 bis 12. Wir lesen das nicht. Da ging es um folgende Themen. Die Verse 1 bis 3, die Heuchelei der Pharisäer. Die Verse 4 bis 7, Menschenfurcht gegen Gottesfurcht. Dann die Verse 8 bis 9, Bekenntnis zum Messias vor den Menschen. Dann viertens, in den Versen 12, Vers 10, die Konsequenz des Widerspruchs gegen den Messias und gegen den Heiligen Geist. Und dann geht es um Hilfe. In den Versen 11 bis 12, bei Gerichtsverfahren wegen des Glaubens an den Messias. Jesus behauptete, der Messias zu sein. Er hat das durch verschiedene Taten gezeigt. Er wurde abgelehnt als Messias. Und wir sehen hier in Vers 10 besonders diesen Hinweis, dass wenn jemand gegen den Heiligen Geist lästert, die Sünde wird nicht vergeben werden. Und jetzt in diesem Zusammenhang heraus gibt es ein Ereignis, da hat wohl jemand nicht ganz zugehört. Vers 13. Einer aus der Volksmenge, zu der Jesus gerade sprach, sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Einer aus der Volksmenge, aber steht da, trat heraus aus der Menge und ging auf Jesus zu und sprach. Dieses Wörtchen aber zeigt schon einen Gegensatz zu dem vorangegangenen Ereignis. Dieser Mensch aus der Volksmenge hatte ein ganz persönliches Anliegen. Das passte überhaupt nicht zu dem, was Jesus zur Volksmenge lehrte. Er hat wohl nicht zugehört. Wie kam er auf die Idee, den Messias zu bitten, seinen Bruder aufzufordern? Irgendwie knackt das hier sehr stark. Kann man das hier irgendwie entfernen hier? So? Okay, ich bin diese Technik nicht gewohnt. So? Hoffe ich, geht's nicht kaputt. Okay. Ja. Wie kam dieser auf die Idee, dieser Mann, den Messias zu bitten, seine Brüder dazu aufzufordern, das Erbe mit ihm zu teilen? War ihm vollkommen entgangen, was Jesus seinen Zuhörern vorher mitgeteilt hatte. Jesus lehrte, was diesem Mann nicht wichtig war. Oder diesem Mann war es nicht wichtig, was Jesus lehrte. Wichtig waren seine eigenen Probleme. Er aber, Jesus sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteile über euch eingesetzt? Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteile über euch eingesetzt? Jesus hörte das Anliegen dieses Menschen aus der Volksmenge und er stellte die Frage: Wer hat mich eigentlich dazu eingesetzt als Erbteiler? Welche Rechtslage habt ihr hier eigentlich? Bin ich Rechtsanwalt? Bin ich ein Erbschaftsverwalter oder was? Hast du nicht zugehört, was ich vorher gesagt habe? Niemand hatte Jesus dazu eingesetzt. Es wäre aber nötig gewesen, wenn Jesus rechtsverbindliche Regelungen zu Erbschaftsangelegenheiten schaffen sollte. Und das müssen wir einfach wissen. Im Judentum gibt es keine Theologen. Rabbiner sind keine Theologen. Das sind Rechtsgelehrte. Es geht um die nicht darum zu verstehen, ich habe das in meiner Gemeinde immer wieder, das ist Diskussion, müssen wir Theologie machen, müssen wir Gott groß machen oder ist Gott groß an sich? Oder müssen wir vielmehr verstehen, wie wir in seinen Rechtsordnung wandeln? Nun, ich bin durchs Alte Testament gläubig geworden, ich bin jüdisch von der Herkunft und für mich ist das immer so eine die Frage, was muss ich tun, um das zu tun, was Gott gefällt? Also muss ich studieren. Wie bete ich Gott an? Für manche Christen kein Problem, für mich schon. Ich muss aber erstmal gucken, wie steht es eigentlich geschrieben, was muss ich denn tun? Und so ist wird hier eine Rechtsfrage geklärt und Jesus ist kein Rechtsgelehrter in dem Sinne, der das Recht hat, hier Erbschaftsangelegenheiten zu lösen. Zumal das ja auch Zivilrecht ist und nicht unbedingt das, was jetzt das biblische Recht angeht. Jesus hatte weder die Aufgabe noch die Absicht, sich in private Konflikte seiner Zuhörer einzumischen. Erbschaften waren und sind häufig ein Problem, seit Menschen sterben und ihre Hinterbliebenen etwas hinterlassen. Streitigkeiten um Erbschaften können Familien zerstören, insbesondere wenn man auf seinem Recht besteht. Wo gestorben wird, wird geerbt und wo geerbt wird, wird gestritten. Das hat sich seit Jahrtausenden nicht geändert. Der Beginn des ersten Erbstreits finden wir im 1. Mose 25, 29 bis 34 im Konflikt zwischen Jakob und Esau. Wer viel besitzt, möchte gerne noch mehr besitzen. Erbschaften sind die Möglichkeit, ohne Aufwand mehr Reichtum zu bekommen. Unerwartet reich zu werden führt meistens dazu, dass man möglichst noch mehr haben möchte. Ich habe gehört, dass John D. Rockefeller einmal auf die Frage gestellt, die ihm gestellt wurde, die Antwort brachte. Die Frage war, wie viel Geld er brauche, um glücklich zu werden. Er sagte, nur ein wenig mehr. Man kann nie zufrieden sein mit Erbsachen. Und dann geht es in Vers 15 weiter. Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch. Irgendwie knackt hier irgendwas. Also ich gefällt mir hier gar nicht. Kann man das auch ablegen hier? Wahrscheinlich muss ich mich rasieren.
Wenn Bart wieder da ist, vielleicht können wir das abdämmen. Das ist schon mal besser.
Ich probiere mal, okay. Ich achte mal nicht auf Mikrofone, aber hier, das stört das Nebengeräusch. Wo war ich hier stehen geblieben? Genau, Vers 15. Er aber sprach zu ihm, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. In diesem Zusammenhang mit dem Wunsch des Mannes, ihn bei dem Erbanspruch zu unterstützen, warnte Jesus seine Jünger vor Habsucht. Er begründet seine Warnung mit der grundsätzlichen Feststellung, dass selbst für einen reichen und wohlhabenden Menschen das Leben nicht aus seinem Besitz besteht. Das Leben ist viel mehr. Es ist vom Besitz unabhängig. Jesus wollte seinen Zuhörern damit genau erklären, wovon das Leben wirklich abhängt. Er begann seine Erklärung. Lesen wir die Verse 16 bis 21 nochmal. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Mannes trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen. Muss doch wieder anders machen hier. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der für sich selbst Schätze sammelt, ist nicht reich im Blick auf Gott. Und ist nicht reich im Blick auf Gott. Das Gleichnis beginnt damit, was wir jetzt gerade in der aktuellen Zeit haben. Ein paar Tage nach meiner Rente habe ich auch damit gearbeitet. Ich habe Traktor gefahren. Aus unserer Gemeinde gibt es einen Bruder, der brauchte Unterstützung in der Heuernte. Also das brachte viel ein. Das Gleiche begann damit, dass das Land eines reichen Mannes viel Ertrag brachte. Dieser Anfang der Geschichte ist nicht unwichtig. Es war nämlich nicht der reiche Mann, der diesen Ertrag brachte. Es war sein Land. Es war gutes und fruchtbares Land, das seinen Besitzer reich machte. Es mag sein, dass der reiche Mann den Boden gut bearbeitet und reichlich Samen ausgesät hat. Aber ohne die Entwicklung des Ertrages konnte er keinen direkten Einfluss nehmen. Das geschah völlig ohne ihn. In der DDR gab es so einen Spruch bei LPGs, Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Interessant, nicht? Die brauchen weder Sonne noch Gott und bringen die Ernte ein und produzieren einen Überschuss von 115% Planübererfüllung, so hieß es damals immer. Ob das so wahr ist, kann man nicht rechnen, aber es war immer die Behauptung im Norden Deutschland, immer wenn alles so da stand, wie erfolgreich die Ernte war. Und das alles ohne Gott. Der Grund dafür, dass aus seinem Acker etwas wuchs, was ihn reich machte, hatte nichts mit diesem Landwirt, diesem reichen Mann zu tun. Gott hat es Noah und seinen Nachkommen für immer versprochen. Lesen wir 1. Mose 8, Vers 22. 1. Mose 8, Vers 22. Nach der Sintflut war ein Leben auf der Erde nicht mehr möglich. Es gab keine Pflanzen mehr. Es gab nur Tiere, die in der Arche waren. Dann 1. Mose 8, 22, da heißt es: Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wisst ihr, es gibt nur zwei von drei Lebewesengruppen, die Gott geschaffen hat, die Gott gehorchen. Das sind die Pflanzen. Gott hat der Erde gesagt, die Erde bringe Pflanzen hervor. Und bis heute macht es. Ich war letztens bei einem Studentenwohnheim, wo ich früher mal Chinesen besucht habe. Und das ist geräumt worden und soll renoviert werden. Und ich sehe jetzt, wie in dem Gebäude selber Pflanzen wachsen. Die kommen überall raus. Das überwuchert hier alles. Wenn hier nichts geschieht und hier nichts das Gebäude gepflegt wird, in ein paar Jahren ist das überwuchert. Die Pflanzen gehorchen Gott. Die Tiere vermehren sich. Die gehorchen Gott. Nur der Mensch gehorcht Gott nicht. Und jetzt gibt es hier in der Geschichte Israels noch eine andere Besonderheit. Gott hat Noah versprochen und seinen Nachkommen versprochen, dass es Saat und Ernte geben wird. Und Gott sorgt dafür, dass das Land gute Ernte hervorbringt. Nun müssen wir bei Israel eine bestimmte geografische Situation auch noch sehen. Israel hat keine starken Flusssysteme wie Deutschland. Das meiste, die meisten Landschaften Israels sind unterhalb des Meeresspiegels. Israel war abhängig von Gottes Zusage, den Spätregen und Frühregen zu geben. Ohne dem gab es gar nichts. Im Nil gab es einen Fluss, bei uns gibt es verschiedene Flüsse, bei uns gibt es Hochwasser. Gibt es in Israel auch manchmal so, in manchen Gegenden, wenn dann der Spät- und Frühregen kommt. Aber wenn dieser Regen ausbleibt, ist das sofort Wüste. Da wächst gar nichts. Das heißt, er als Israelit hätte eigentlich wissen müssen, dass dieser Ertrag nicht von ihm selbst kommt. Der Mensch konnte zwar seine gute Saat aussehen und den Acker bearbeiten, aber ohne Gottes Versprechen an Noah und ohne die dritte Anordnung, die Anordnung Gottes im dritten Schöpfungstag, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut und Samen, das Samen hervorbringen, Fruchtbäume, die auf die Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Samen ist, würde das Land keinen Ertrag bringen. Das ist immer noch so, dass die Erdbogen dort gehorsam ist, seit im Skript steht eine falsche Jahreszahl drin, die Predigt ist von 2020, es ist jetzt eigentlich das Jahr 5783 und im nächsten Monat haben wir Neujahr, jüdisches Neujahr, 5784 nach Erschaffung der Welt. Seitdem gehorcht die Erde dem Erdboden, gehorcht die Erde dem Befehl Gottes. Lesen wir nochmal das Gleichnis weiter, Vers 16b bis 18. Das Land eines Reisemannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selber und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will darin all mein Korn, all meine Güter einsammeln. Das Land brachte sehr großen Ertrag. Der reiche Mann hatte aufgrund dieser großen Erträge Probleme. Er wusste nicht, wo er diese Ernte unterbringen sollte. Er hatte nämlich keine ausreichenden Lagerräume. Also plante er eine Umstrukturierung seines landwirtschaftlichen Unternehmens. Im Gesetz steht geschrieben, dass Gott seinem Volk reiche Erden zusagte, wenn sie nach seinen Geboten wandelten. Das sehen wir im 5. Mose 28, 2 bis 14 zum Beispiel. Reiche Ernten waren ein Segen von Gott und zeigten dem Volk Israel, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Das heißt, dieser Mann konnte eigentlich sagen, okay, Gott segnet mich, ich bin auf dem richtigen Weg. Es gab sogar ein Gesetz, das das Volk Israel anwies, alle 7 Jahre nicht zu säen und zu ernten, sondern die Äcker unbearbeitet zu lassen und unberührt zu lassen. Lesen wir das Gesetz mal. 3. Mose 25. Tut mir leid, ich jage euch immer durch die Bibel, wenn ich predige. 3. Mose 25, 1 bis 7. Da heißt das. Und der Herr redete auf dem Berg Sinai zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Schabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Acker des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein ganz feierlicher Schabbat für das Land sein. Ein Schabbat, dem Ewigen, dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Schabbatfeier soll es für das Land sein. Und der Schabbatertrag des Landes soll euch zur Speise dienen, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinen Beisassen, die sich bei dir aufhalten. Auch deinem Vieh und den wilden Tieren, die auf deinem Land sind, soll all sein Ertrag zur Speise dienen. Dann die Verse 19 bis 22. Und das Land, das wird seine Frucht geben und ihr werdet essen bis zur Sättigung und sicher in ihm wohnen. Und wenn ihr sagt, was sollen wir im siebten Jahr essen? Siehe, wir sehen nicht und unseren Ertrag sammeln wir nicht ein. Ich werde im siebten Jahr meinen Segen für euch aufbringen, dass es den Ertrag für 3 Jahre bringt. Und wenn ihr im achten Jahr seht, werdet ihr noch altes Getreide vom Ertrag des sechsten Jahres essen, bis das neunte Jahr, bis sein Ertrag einkommt, werdet ihr altes Getreide essen. Keine Sorge, wenn Kinder schreien, das ist Zukunftsmusik. Ja, sehr wichtig, keine Panik, das ist Zukunftsmusik. Ich liebe diese Klänge. Gehört zur Gemeinde dazu. Also, die Verheißung, die Gott im Gesetz gab, ist schon erstaunlich. Wenn Israel im achten Jahr wieder seine Ernte anbringt, würde noch so viel übrig sein, was 2 Jahre zuvor geerntet wurde. Es würde bis zur Ernte reichen. So reich wollte Gott sein Volk segnen, wenn es seinen Geboten wandelte. Natürlich brauchte man für solche reiche Ernten große Lagerhalle. Das sieht man hier auch im Vers 19 dann, 18, 19 nochmal. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, bis auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Angesichts dieser großen Ernte plante der reiche Mann große Veränderungen. Die alten Lagerhallen mussten weg. Neue, vor allem größere, wollte er bauen. In den neuen Lagerhallen plante der reiche Mann sein ganzes Korn und alle seine Güter einzulagern, steht hier. Alle seine Güter. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Kann man machen. Aber sein Ziel war es nicht, mit seinen Gütern zu arbeiten oder eventuell andere zu unterstützen. Er dachte nur an sich. Er dachte, nachdem er die Scheunen gebaut haben würde, würde er zu sich selbst sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss und trink, sei fröhlich. Der Mann plante einen sicheren und sorgenfreien Ruhestand, beziehungsweise er wollte als Privatier arbeiten. Es gibt Leute, die sind so reich, die brauchen keine Arbeit, machen es trotzdem, weil sie Spaß daran haben. Ich kenne so einige Leute in verschiedenen Industriebetrieben, die uns Messgeräte geliefert haben in meiner früheren Arbeitsstelle. Aber er wollte einfach ruhen. Er wollte in sorgenfreien Ruhestand, über 4 Jahre wollte er durch sein Reichtum versorgt sein und sicher leben, ohne zu arbeiten. Etwa wie Rockefeller sagte, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Oder es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Das ist Rockefellers Idee, nicht? Also wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Oder es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Das war auch die Ansicht dieses reichen Mannes. Schluss mit der Arbeit. Mit den Vorräten, die über 4 Jahre ausreichen, wollte er sich sorglos zur Ruhe setzen und fröhlich sein. Mit diesen Vorstellungen seiner künftigen Dienstgestaltung ignorierte er einige wichtige Punkte, die sein Leben als Israelit bestimmen sollte. Erstens, er ignorierte, dass er sein Reichtum dem Land verdankte, das Gott für immer Saat und Ernte versprochen hatte. Diese Ernte hatte er von Gott empfangen. 5. Mose 8, 1 bis 20. Zweitens, diese Ernte war nicht für ihn selbst bestimmt. 5. Mose 15, 10 bis 11. Man sollte davon weitergeben. Drittens, Gott hatte den Menschen nicht für den Ruhestand geschaffen, sondern für die Arbeit. Rente steht in der Bibel nicht drin. Insofern hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich bis 70 arbeite. Ja. Aber darf ich nicht. Ruhestand ist in der Bibel nicht das, was kommt. Das können wir im Himmel können wir ausruhen. Das ist 1. Mose 1, 28 und 3 und 19. Da sieht man, dass der Mensch zum Arbeiten geschaffen ist. Weil er nicht an Gott dachte, der ihm die Ernte geschenkt hatte, übersah er einige wichtige Punkte, nämlich seine eigene Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Wer Gott nicht kennt und mit Gott nicht rechnet, rechnet auch nicht mit seinen Grenzen und mit seiner eigenen Vergänglichkeit. Ich kenne Krebspatienten, die gottlos sind. Die glauben tatsächlich noch, kurz bevor sie sterben, dass sie weiterleben. Es gibt Leute, die rechnen nicht damit, dass sie sterben. Ja, wie Leute am Leben festhalten. Gerade die Gottlosen, das ist hochinteressant. Und da werden Leute verantwortlich gemacht, wenn das nicht funktioniert. Wer Gott nicht kennt und mit Gott nicht rechnet, rechnet auch nicht mit seiner eigenen Grenzen und seiner Sterblichkeit, seiner Vergänglichkeit. Und dann Vers 20, Gott sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fördern. Was du aber bereit hast, für wen wird es sein? Während seiner Überlegungen wurde der reiche Mann von Gott direkt angesprochen. Gott selbst bezeichnete ihn als einen Narren. Er sagte, du Narr, du Tor. Dann informierte Gott diesen reichen Mann darüber, dass man in dieser Nacht seine Seele von ihm fordern würde. Es war nicht Gott, der seine Seele forderte. Nein, es war ein anonymes Mann. Kann sein, dass der reiche Mann schwer erkrankte. Vielleicht bekam er einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Was ich aber für eher wahrscheinlicher halte, nun, ich bin forensischer Chemiker vom Beruf, ist, dass dieser Mann Opfer einer Straftat wurde. Ich habe auch damit eine ganze Menge zu tun, demnächst wieder ein Gerichtsverfahren, ein Strafverfahren, obwohl ich in Rente bin, weil ich noch weiter gefragt werde. Kann sein, dass dieser Mann ein Opfer einer Straftat wurde. Was das Mann erklären würde. Denn wenn man krank wird, wird man nicht das Leben nehmen, sondern das Leben geht selber weg. Aber hier wird man ihn offensichtlich umbringen. Wahrscheinlich durch einen Raubmord oder Einbruch in seinem Haus, wo der Einbrecher ihn unbeabsichtigt, vielleicht sogar töten würde. Vielleicht unbeabsichtigt, gar nicht mit Absicht. Bevor der reiche Mann sterben würde, stellte Gott ihm eine Frage. Wem wird dein Reichtum gehören, wenn du gestorben bist? Wir erinnern uns daran, dass Jesus die Frage gestellt bekam, willst du meinen Bruder dazu überreden? Oder könntest du meinen Bruder dazu überreden, sein Erbe mit mir zu teilen? Wem wird dein Reichtum gehören, wenn du gestorben bist, fragt Gott diesen reichen Mann. Offensichtlich hatte dieser reiche Mann für den Fall seines unerwarteten Todes keine Vorsorge getroffen. Hatte er keine Familie? Hatte er keine Kinder, dem der Besitz nach seinem Tod als Erbe zufallen würde? Der Pflichtanteil? Der größte Anteil? Darüber sagt das Gleichnis nichts. Er spricht nur darüber, dass der Reichtum des reichen Mannes durch seinen unerwarteten Tod für ihn nutzlos würde. Der reiche Mann hatte noch keine Scheunen gebaut. Er hatte nur darüber nachgedacht. Es waren noch keine Scheunen da. Seine alten Scheunen abzureißen und neu abzubauen, war nur geplant, aber noch gar nicht vorgesehen. Sein Ziel war eine sorgenfreie Zukunft, in die er sich als Privatier zur Ruhe setzen konnte. Seine Sterblichkeit vereitelte die Verwirklichung der Pläne. Er hat noch gar nichts gebaut. Er konnte nicht sagen, meine Seele sei fröhlich. Irgendjemand nahm ihm das Leben. Jesus beendet das Gespräch, das er hauptsächlich an den Mann richtete, der mit seinem Bruder einen Erbstreit hatte. Und die ganze Volksmenge hörte dieses Gleichnis und die letzte Ermahnung Jesu, Vers 21. So ist der für sich selbst Schätze sammelt, nicht reich im Blick auf Gott. So ist der für sich selbst Schätze sammelt, nicht reich im Blick auf Gott. Der reiche Mann im Gleichnis war ganz darauf konzentriert, seinen Reichtum zu vermehren und zu sichern. Er kam nicht weit, weil er vor der Umsetzung seiner Pläne verstarb. So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt. Er ist aber nicht reich in Bezug auf Gott. Man soll Jesus nicht falsch verstehen. Er hatte Freunde, die unglaublich reich waren, wie zum Beispiel der Milliardär Lazarus. Ja, wer eine Flasche Narde geben kann, um seine Füße zu salben, aus dem Haus Lazarus, das ist ein Jahreseinkommen gewesen. Der muss viel Geld gehabt haben. Also Jesus war nicht grundsätzlich gegen Reiche. Überhaupt nicht. Denn Reichtum ist ja nach der Tora ist das ja ein Segen von Gott. Auch Abraham war verglichen mit der heutigen Zeit ein Multimilliardär. Und wisst ihr, wer der materielle Erbe von Abraham ist? Nicht Jakob, der war bitterarm. Das war Esau. Jakob bekam nur ein geistliches, also geistliches Erbe. Das Material hatte, darauf hat es Esau abgesehen, das hat er bekommen. War auch Multimilliardär. Das waren reiche Leute. Gott hat nichts gegen Reichtum. Und Jesus spricht auch in diesem Gleichnis nicht grundsätzlich gegen Reichtum. Wer aber für sich selbst Schätze sammelt, ohne sie für andere einzusetzen und ohne seine Beziehung zu Gott zu pflegen, ist arm in Bezug auf Gott. Wie heißt es in Psalm 62, Vers 11? Wenn der Reichtum wächst, setzt euer Herz nicht darauf. Wenn der Reichtum wächst, setzt euer Herz nicht darauf. Was ist das Ziel des Gleichnisses? Da sehen wir weiter. In den Versen 22 bis 24. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib ist mehr als Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht sehen, noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheunen haben, und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Jesus hatte sich von der Volksmenge jetzt abgewandt. Jetzt spricht er zu seinen Jüngern. Das waren diese Menschen, die ihre berufliche Existenz aufgegeben hatten, um Jesus nachzufolgen. In ihrem Leben konnten sie nicht reich werden. Jesus forderte seine Jünger auf, sich um das Leben, um Kleidung und Nahrung keine Sorgen zu machen. Denn das Leben ist mehr als Kleidung und Nahrung. Als Beispiel bringt Jesus hier die Raben, übrigens unreine Tiere. Die legen keine Vorräte an, sie sehen nicht und ernten nicht. Das konnten sie auch gar nicht, aber Gott sorgt für sie. Schauen wir Psalm 104 mal an. Psalm 104, die Verse 27 bis 28. Da heißt es, hier ist er. 27, 28, da heißt es, sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit, und du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hände auf, und sie werden gesättigt mit Gutem. In diesem Psalm geht es um die Vorsorge für die Tiere, die Gott geplant hat. Gott wird für die Tiere sorgen. Zu seinen Jüngern sagte Jesus, dass sie vorzüglicher sind als die Vögel. Wenn Gott die Tiere versorgen wird, wird er umso mehr auch seine Gerechten versorgen. Psalm 37, Vers 25. Da heißt das, ich war jung und bin auch alt geworden. Und nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Viele machen sich viele Sorgen um ihr Leben. Werde ich genug Geld verdienen, um meine Familie ernähren zu können? Werde ich meine Prüfung an der Uni schaffen? Wie kann ich weiterleben, wenn ich versagt habe und mein Studium abbrechen muss? Wie kann ich dann ohne Abschluss und ohne Job überleben? Nun ist die Frage, nutzt es etwas, sich Sorgen zu machen? Ich kenne diese Sorgen. Ich komme aus einem bildungsfernen Hintergrund, habe ein 12-jähriges Abitur, das war im Sozialismus, so sozialistische Schulförderung, hat man die Arbeiterkinder an die Uni gebracht und ich habe sehr gründlich studiert. Ich habe bis zu meinem Vordiplom jede Prüfung dreimal gemacht. Hat einen Vorteil gehabt, dass ich, als ich nach einer Uni meine Doktorarbeit gemacht habe, habe ich den Stoff im Kopf gehabt. Man hat mir oft gesagt, weil ich auch sehr viel evangelistisch unterwegs war, ja, trachtet zuerst nach Gottes Reich und ihr werdet immer durchfallen. Ich weiß, was das für Sorgen sind, ja. Und ich habe gestern mit Chinesen darüber gesprochen, die indische Nation haben, chinesische Studenten, da habe ich gesagt, ja, ich habe nicht die Uni gewechselt, um Angst zu haben, zu expatrieren. Ich habe bis zum letzten Augenblick Riskiert. Ich konnte noch keine Uni wechseln, es gab ja keine andere, die ich mir hätte leisten können. Ja, das war das Problem. Also, hätte ich durch meine Sorgen was verändert? Hätte ich mein Studium abbrechen sollen? Ich habe es weitergemacht und war interessanterweise durch gutes Zeitmanagement in der kürzesten Zeit fertig. die damals möglich war. Naja, in 25 bis 28 erklärt Jesus seinen Jüngern etwas. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr über das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Wir hatten als Studenten, wir waren so an der TU Berlin, waren wir 250 christliche Studenten, die sich zu einem Studentenorganisation zusammengetan haben und in den verschiedenen Fachbereichen evangelisiert haben. Und wir haben uns entschlossen, dass wir sonntags zur Gemeinde gehen und nicht lernen für Prüfungen. Wir haben uns immer sonntags in verschiedenen Gemeinden getroffen, Spaß gehabt, gegrillt, gequatscht oder Ausflüge gemacht, was in Berlin auch gut möglich ist, und haben die Uni vergessen. Heute die Studenten kommen zu Gottesdienst nicht, weil sie Prüfungen haben. Ist ein Problem. Ist ein echtes Problem. Und wir sollten wirklich Gott vertrauen, dass er uns durchbringt, egal was kommt. Und wir sollten uns keine Sorgen machen, wie ihr steht. Jesus erklärt in seinen Jüngern, worauf es im Leben ankommt. Wir sollen uns als Jünger Jesu keine Sorgen machen. Niemand kann durch seine Sorgen sein Leben verlängern. Hudson Taylor sagte einmal, solange ich meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, nicht erfüllt habe, bin ich unsterblich. Wir können für unser Leben nicht das Geringste tun. Man kann sich zum Beispiel gut und gesund ernähren. Wenn der Krebs aber in den Genen programmiert ist, bricht die Krankheit trotzdem aus. Zum Glück kann man heute eine ganze Menge machen. Man kann fleißig für Prüfungen lernen. Wenn der Prüfer unfair ist, fällt man trotzdem durch. Ich habe selbst 6 Jahre lang 120 Studenten an der Uni geprüft. Und ich kann euch sagen, ich hätte jeden durchfallen lassen können. Der erste Student fragte mich, sag mal, du bist mein Prüfer. Bist du ein scharfer Prüfer? Da war keine Sorge, bei mir ist noch keiner durchgefallen. Und nach Prüfung habe ich gesagt, du warst mein erster Student, den ich geprüft habe. Vorher war noch keiner durchgefallen. Und bei mir sind, glaube ich, nur 3-4 Leute insgesamt durchgefallen. Aber es ist so, dass, über die Jahre. Aber es ist so, dass jede Prüfung, wenn man unfair prüft, kann man jeden rausprüfen. Man kann sich hoch und teuer versichern gegen alle Unglücksfälle. Aber eine Autoversicherung, Unfallversicherung, schützt nicht vor Unfall. Ja, eine Hochwasserversicherung schützt nicht vor Hochwasser. Ich habe noch nicht gehört, dass die Schutzversicherung da die Wolken dreht oder was. Ja. Ich habe, glaube ich, auch Hochwasser gehabt, nicht, die letzten Tage. Eckental war auch unter Wasser, habe ich gehört. Nee? Nürnberg, Eckental, Gößweinstein, habe ich gehört, waren so die Orte in Ansbach. Ah ja, okay, seid ihr gut davon gekommen. Versicherungen haben noch nie das was gesichert. Vielmehr sollten wir auf Gott vertrauen. Vielmehr sollten wir auf Gott vertrauen, dass Gott in jeder Lage für uns sorgen wird. Lesen wir die Verse 28 bis 31. Wenn aber das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wenn er das so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, was ihr benötigt. Trachtet ihr doch nach seinem Reich, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Jesus ermutigt dazu, sich nicht um die täglichen Dinge zu sorgen, sondern zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Dann wird auch uns durch Gott alles hinzugefügt werden, durch Gott hinzugefügt werden. Nicht wir fügen es hinzu, er fügt es hinzu, was wir für unser Leben brauchen. Denn Gott weiß, was wir brauchen, und er wird uns alles geben, damit wir frei sind, ihm nachzufolgen. Nach den irdischen Dingen streben ist das, was die Menschen aus den Nationen tun, die Gott nicht kennen. Und das sollten wir nicht tun. Ich habe Kollegen, die gucken immer auf die Aktienzahlen. Verlaub gesagt, ich weiß gar nicht, was Aktien sind, aber okay, wahrscheinlich bin ich zu dumm für sowas. Mir reicht, dass ich genug Geld habe, was Essen zu kaufen. Ja, einer meiner Freunde sagte mir, der in Aktien spekuliert hatte, von der Bank war angestellt, nicht, dass er mal sein ganzes Paket vollkommen verloren hat, hat ganz Wert vollkommen verloren, hat mehrere 10.000 Mark damals sind durch diese Aktienkurse in den Sand gesetzt worden. Das Geld hat in der Gemeinde für einen Neuaufbau damals gebraucht, wäre gebraucht worden. Wir sollen nicht nach irdischen Dingen streben, sondern das tun, was Gott will und uns daran orientieren. Und dafür, liebe Geschwister, ist sehr wichtig zu wissen, da wir nicht wissen, was Gott will, sollten wir immer wieder sein Wort lesen. Ich habe eine ganz einfache Methode, Gottes Wort zu lesen. Ich habe keine Theologie studiert. Nebenbei, als ich an meinen Pastor als jünger Mann gefragt habe, ob ich Theologie ob ich mich unterstützen würde, die Gemeinde mich senden würde, sagte mir in Berlin der Pastor, nee, du bist zu extrem im Evangelisieren, werd mal erstmal normaler dann vielleicht. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich was verdienen, was studieren, mit dem ich Geld verdienen kann, also Chemie. Und habe dann nicht Theologie studiert. Aber als ich an Jesus gläubig wurde, habe ich, bevor ich gläubig wurde, die Bibel durchgelesen, das heißt das Alte Testament. Und dann hat mir eine Lehrerin erklärt, dass Jesus der Messias ist. Dann bin ich dann, habe ich diese Stellen geprüft und habe ein halbes Jahr gebraucht, habe ich noch mal überlegt, da habe ich Jesus als Messias angenommen. Und dann haben meine Eltern große Probleme gemacht. Ich durfte nicht in die Gemeinde gehen. Und da hat die Lehrerin gesagt zu mir, okay, du bist 13 Jahre alt, ist okay. Gehorch deinen Eltern. Hier hast du die Bibel, schlag dich durch. Und so habe ich, so einfach wie ich bin, die Bibel gelesen vom ersten Buch Mose bis zur Neuen Testament Ende Offenbarung. Als ich Offenbarung angekommen bin, habe ich vergessen, was im ersten Buch Mose stand. Also von vorne angefangen zu lesen, bis ich wieder in Offenbarung war. Da habe ich wieder vergessen und wieder vergessen und wieder vergessen. Ich bin nicht so klug. Ich muss einfach jeden Tag mal nachlesen, was will Gott von mir. Damit ich nicht in die Falle reinfalle, nach irdischen Dingen zu streben und was die Menschen tun, die ohne Gott sind. In meiner Predigtserie über Paulus, das Leben von Paulus, habe ich den Leuten erklärt, das Geheimnis, warum Paulus so schnell Gemeinden gründen konnte. Nun, er hat in Synagogen, die die Bibel und die Tora ständig studiert haben, erklärt, dass Jesus der Messias ist. Die könnten also die Bibel. Heute dauert Gemeindebau so lange, weil die Leute keine Basis haben. Deswegen, Daniel, ein bisschen Geduld. Kommt noch. Erster Petrus 5, 6 bis 7. Da heißt es, 1. Petrus 5, 6 bis 7. Ich habe es bewusst nicht markiert, damit ihr auch Zeit habt zum Aufschlagen. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Paulus zeigt hier in seinem Brief einen wichtigen Aspekt der Sorgen um das tägliche Leben. Wer sich sorgt und wie der reiche Mann im Gleichnis seine Zukunft sichern will, der ist der Überzeugung, dass er für sich selbst und seine Sicherheit sorgen kann. Nun, das können wir nicht. Wir wissen gar nicht, ob wir hier lebend rauskommen heute. Es kann sein, dass ein Erdbeben passiert, die Erde bricht auf und sind alle weg. Ja? Wissen wir doch gar nicht. Was sollen wir uns also um Sorgen machen? Deshalb fordert er auf, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen sollen, indem wir alle Sorgen auf ihn werfen. Ich bin gerade dabei, in unserer Gemeinde in Erlangen über den Hebräerbrief durchzupredigen. Natürlich sehr aus einer jüdischen Sichtweise. Und da bin ich jetzt bei Kapitel 13. Und da ist mir aufgefallen, dass der Tempeldienst des Alten Testamentes, da ging es um Opfertiere, die man gebracht werden mussten, der hohe Priester, der ins Heiligtum reinging. Und jetzt sind wir alle Priester in Christus. Was sind wir, was sollen wir jetzt für einen Dienst tun als Opfer? Wie sollen wir jetzt vor Gott richtig treten? Und da ist ein wichtiger Punkt hier. Demütigt euch. Denn den Demütigen, 1. 5, Vers 5 heißt das, da heißt das, den Demütigen, Gott widersteht den Höheren, ebenso den Jüngeren, oder, ja genau, Gott widersteht den Hochmütigen, Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes, dass er euch der Erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Dieses sich vor Gott demütigen, bitten für die Anliegen, für die Sorgen, die wir haben, ist ein priesterlicher Dienst. Das ist das, was als Rauchopfer vor Gott aufkommt, was der Dienst der neuen Priester ist, nach dem Hebräerbrief. Gott anbeten, Gott preisen, Gott sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Wir ehren Gott nicht mehr als durch diesen Satz, also niemals mehr als durch diesen Satz, Herr, sorge für uns. Wir ehren Gott damit. Damit sagen wir Gott, wir hängen von dir ab. Du hast uns gemacht, wir brauchen deine Hilfe. Denn er sorgt für uns. Sich von Sorgen leiten zu lassen und nach eigener Sicherheit zu streben, ist demnach Hochmut, und dem Gott widerstreben wird. Zum Schluss möchte ich noch einige Vorschläge machen, die der reiche Mann im Gleichnis zu Teil schon aus dem Gesetz kennen sollte, dass Gott Mose gegeben hatte. Oder Israel durch Mose gegeben hatte. Lukas 12, die Verse 32 bis 34. Lukas 12, 32 bis 34. Da heißt das: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen vergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb ist, wo kein Dieb sich naht und kein Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und wenn ihr mal in Hebräer 13 lest, dann ist genau das, dem Nächsten helfen, anderen Leuten helfen, anderen Leuten was abgeben, einen Schatz im Himmel sammeln, nicht hier eigene Reichtümer sammeln, sondern Gott die Ehre geben. Das ist das, was Gott am meisten ehrt. Streben wir also nicht nach Reichtum. Wenn uns Reichtum zufällt, hängen wir unser Herz nicht daran. Psalm 62, 11. Unterstützen wir mit unserem Besitz Bedürftige und setzen uns dafür ein, dass noch viele unerreichte Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Ermöglichen wir das durch unser Geld. Dienste in den Gemeinden schaffen wir uns einen Schatz im Himmel, der für die Ewigkeit ist und nicht für die vergängliche Welt. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich mal jetzt mal nach China reise, um meine vielen chinesischen Freunde zu besuchen. Ich habe dazu zurzeit kein Geld. Ich habe genug Geld, aber ich habe andere Schwerpunkte. Lieber kaufe ich ein paar Bibeln und verschenke die. Und wir haben gestern im chinesischen Bibelkreis über eine ähnliche Frage gesprochen. Da ging es um das 5. Buch Mose, wie man vor Gott richtig lebt, in den Kapiteln 11 bis 14. Und da ging es um die Zehnten. Und da habe ich die Geschwister daran erinnert, einen Bruder aus einer chinesischen Hausgemeinde aus der Provinz Sichuan, der mir vor ungefähr 15 Jahren sagte, als er hier bei Siemens mal zu einer Fortbildung war, wir haben bei uns in China die Idee, wenn 10 Männer Geld verdienen und jeder seinen Zehnten gibt, kann man einen 11. Mann davon bezahlen. Ganz einfach. Und so ist es, geben wir unser Geld für Gottes Reich, nicht für uns und nicht für die vergängliche Welt, und sorgen wir uns nicht um diese Welt, denn Gott sorgt für uns. Beten wir zum Schluss. Himmlischer Vater, du bist ein großartiger, großzügiger Gott. Es ist immer wieder erstaunlich, dein Wort zu lesen und faszinierend, was du auch immer für Antworten hast. Und du hast uns durch dein Wort im Grunde gezeigt, dass alles kommt von dir und wir sollen nach deinem Reich trachten und du wirst uns alles geben, was wir brauchen. Das hast du in der Tora gesagt, das hast du hier in dem Text deinen Jüngern gesagt, das hast du durch das Gleichnis der Volksmenge gesagt. Niemand kann sammeln und damit deinen Schutz aufbauen für die Zukunft. Ich danke dafür und preise dich dafür, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns sieht, der uns versorgt und dass wir uns ganz dir widmen können und ganz deinem Auftrag gehorsam sein können, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, weil du für unser tägliches Leben sorgst. Danke für deine Fürsorge und dass wir das schon in unserem Leben erlebt haben. Und ich möchte auch bitten, dass wir unser Herz darauf richten, auf dich zu schauen, von dir Hilfe zu erwarten und dankbar alles, was du uns gibst, anzunehmen. Amen.